Ich lese uns noch den Predigttext aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Wenn ich die andere Brille aufsetze, dann weiß ich auch, welche Verse ich lese. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Wir hören die Predigt von Lothar Wenfer. Herausfordernd: Jesus ist der Herr und er ist ein heruntergekommener.
Er ist heruntergekommen, genau.
Heruntergekommener.
Heruntergekommen,
Herr.
Genau.
Also ich freue mich auf die Predigt. Das ist
Hast du ja gerade gelesen, dass er heruntergekommen ist,
ja,
oder?
Ja, er ist ein heruntergekommener.
Genau.
Ja. Also ich freue mich auf die Predigt. Ich liebe Wortspiele. Ich bin gespannt, was hier rauskommt.
Die Bibel nimmst du noch mit, oder? Ja, unser Pastor Dirk Schütz hat ja letzten Sonntag schon über Philipper 2 gepredigt. Aber das ist auch nicht wirklich mein Predigttext. Das ist nur das Thema der Predigt. Ja? Der heruntergekommene Jesus, ja, sehr zweideutig. Ja? Man kann das mit Bindestrich, man kann das zusammenschreiben, heruntergekommen, oder man kann es auch trennen, heruntergekommen. In unserer Gesellschaft heutzutage ist Jesus ziemlich heruntergekommen. Und vielleicht sind wir Christen auch nicht ganz unschuldig daran, ich weiß es nicht. Da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen über Jesus. Ja, Jesus, das war ein guter Mensch. Ja, Vorbild für uns, man könnte ihm nacheifern, in dem, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Dann gibt es andere, die sagen, ja, Jesus, das war ein böser Mensch. Der hat die Leute verführt mit allen möglichen Lehren und hat die Händler aus dem Tempel ausgetrieben. Also da weiß man nicht, was da wirklich los war. Oder man sagt, ja, Jesus, das war der erste Sozialarbeiter. Ja, er hat sich um die Armen gekümmert, er hat sich um die Blinden und Lahmen gekümmert. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Dann sagen andere, Jesus, das war ein Herumtreiber. 3 Jahre lang ist er durch die Gegend gezogen mit seinem Fanclub, ja, und hat sich eigentlich im ganzen Land herumgetrieben, ohne was Gescheites zu arbeiten. Andere sagen, Jesus, ziemlich undurchsichtig. Jesus, der Undurchsichtige. Was wollte er wirklich? Was war wirklich sein Ziel auf dieser Welt? Andere sagen, Jesus, der Loser. Ja, alle seine Ziele, die er hatte, hat er nicht erreicht. Er wurde dann am Kreuz hingerichtet und alles das, was eigentlich er wollte und was die Leute von ihm erwartet hatten, hat sich nicht erfüllt. Stimmt zwar nicht, er ist ja wieder auferstanden. Oder Jesus, der Arbeitsscheue. Er hat wahrscheinlich in der Werkstatt seines Vaters, der Zimmermann war, eine Lehre gemacht, vermute ich mal. Und als er dann 30 war, hat er sich verabschiedet, hat gesagt, ich arbeite nichts mehr, ich ziehe jetzt nur noch durch die Gegend. So meint man von ihm. Oder andere sagen, Jesus, der Prophet unter vielen. Ja, die einen sagen das, die anderen sagen das und Jesus hat halt das gesagt. Oder Jesus, der Bergprediger. Die Bergpredigt, da sind schon einige gute Sachen drin, die man sich zu Herzen nehmen kann. Ja, er hat halt viele gute Sachen gesagt, aber ansonsten, naja. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, habe ich hier einen Flyer. Skandal in der Wichtelfabrik. Es gibt also Leute, die bei mir im Geschäft immer mal wieder Einladungen auslegen für bestimmte Veranstaltungen. Und das war eine Veranstaltung für ein Weihnachtsstück, also ein Theaterstück in München, Kunst und Kultur am Scheidplatz. Und dann hat sie mich gefragt, die Dame, die mir das vorbeigebracht hat, ob ich die auslegen kann. Ja, ja, sage ich schon. Ja. Dann habe ich mir das näher angeschaut. Habe ich hinten gelesen, worum es da geht. Der Weihnachtsmann ist ein knallharter Ausbeuter und knechtet die Wichtel. Sie haben einen Berg an Überstunden angehäuft und von Urlaub ist gar nicht zu reden. Da will ein Wichtel einen Betriebsrat gründen. Am nächsten Tag ist dieser Wichtel ganz plötzlich verstorben. Nun soll ein anderer Wichtel das Terrorregime des Weihnachtsmannes beenden. Ist Jesus die Erlösung der Wichtel? Denn er kommt bald auf Betriebskontrolle in der Weihnachtswerkstatt vorbei. Heftig, oder? Ich habe mir das durchgelesen und habe sie gleich entsorgt. Also, Jesus, der Chef der Wichtel, ja, der Wichtelkontrolleur. Also, so weit geht man mit Jesus um in dieser Zeit, in unserer Gesellschaft. Wie gehen wir mit Jesus in der Gemeinde um? Jesus, er ist unser Freund, er ist unser Kumpel, er ist gütig zu uns, er segnet uns. Oder vielleicht bei vielen auch Jesus, das Maskottchen, ja, nach dem Motto Kruzifix an die Wand, Gefahr gebannt. Wer ist Jesus denn nun wirklich? Im Glaubensbekenntnis heißt es, wir glauben an Gott den Vater und so weiter und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In diesem Glaubensbekenntnis werden eigentlich die grundlegenden Sachen von Jesus, wer er ist und wer er sein wird, gesagt. Und aus diesem Glaubensbekenntnis möchte ich im Wesentlichen vier Hauptaspekte herausgreifen, die unseren Herrn Jesus im Besonderen charakterisieren, beziehungsweise die ihn uns vorstellen als den, den er wirklich ist. Erstens, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Zweitens, Jesus Christus, wahrer Erlöser. Drittens, Jesus Christus, König und Herr. Und viertens, Jesus Christus, Richter der Welt. Diese Predigt ist eine zweigeteilte Predigt. Der Dirk hat mir das vorgemacht. ich werde heute über die ersten beiden Punkte sprechen. Und in 3 Wochen bin ich wieder dran, dann werde ich über den dritten und vierten Punkt sprechen. Erstens, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. In welche Ecke auch immer Menschen den Herrn Jesus Christus stellen wollen und was auch immer sie über ihn meinen, schon in seinem Kommen auf diese Welt sehen wir, dass Jesus alles andere ist als das, was Menschen über ihn denken. Wir sehen seine Besonderheit. An vielen Stellen im Alten Testament wurde das Kommen Jesu und auch die Art des Kommens Jesu vorausgesagt. In Psalm 40, Vers 7 bis 10, da lesen wir: Opfer und Gaben begehrst du nicht. Die Ohren hast du mir aufgetan. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich: Siehe, ich bin gekommen. In der Buchrolle steht von mir geschrieben: Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als Frohbotschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Es ist ein Psalm Davids, aber es ist ein prophetischer Psalm. Denn David würde nie von sich selber sagen, wenn Gott keine Sündopfer will, dann komme ich halt. Es ist vorausgesagt auf Jesus. Und das wird da dann auch aufgegriffen im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 5 bis 7. Da sprach ich: Siehe, ich komme in der Buchrolle, ich muss vorher lesen, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Jesus: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir zubereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, dass ich tue, o Gott, deinen Willen. Also da wird der Psalm 40 zitiert. Und hier wird uns deutlich gesagt, dass das von Jesus handelte. Da wird uns bestätigt, dass Jesus es war, der da im Psalm 40 redete. Jesus begann also nicht erst zu existieren, als er gezeugt und geboren wurde. Nein, Jesus war von Ewigkeit her. Er war schon immer Gott. Er war Gott, bevor er auf die Welt kam. Er war Gott, während er auf der Welt war. Und er ist auch Gott heute noch und wird es sein in alle Ewigkeit. Er war bei der Schöpfung der Welt dabei. In 1. Mose 1 spricht Gott in der Wir-Form. Und in Kolosser 1, Vers 15 bis 17 lesen wir: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Auch in Johannes 1, Vers 1 bis 14 lesen wir, dass Jesus der Schöpfer dieser Welt war. Im Anfang war das Wort und Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist, lesen wir da. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus war von Ewigkeit her, kam in diese Welt und war bei der Schöpfung dabei. Er ist Gott und er ist von Ewigkeit her. Und dieser Gottessohn wurde nun Mensch. Er ließ sich, wie jeder andere Mensch auch, von einer Frau in diese Welt hineingebären. Und in Jesaja 7, Vers 14 wird uns schon angekündigt, dass es eine Jungfrau sein würde, die den Gottessohn zur Welt bringen würde. Empfangen vom Heiligen Geist, lesen wir in der Bibel, sprechen wir im Glaubensbekenntnis. Wie funktioniert das Empfangen vom Heiligen Geist? Die Antwort ist, oder meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber Gottes Schöpfermacht war hier am Werk. Einem, der aus nichts alles schaffen kann, dem ist auch das nicht so schwer. Gottes Geist ist Lebensspender. Warum soll es ihm nicht möglich sein, eine weibliche Eizelle mit sich selbst zu befruchten? Und dann die Umstände der Geburt Jesu. Sie zeigen uns weiter, wer Jesus ist, dass er wahrer Gott ist. Wir kennen alle die Weihnachtsgeschichte vorwärts und rückwärts. Da die Hirten, denen die Engel erschienen. Da ist der Stern, dieser besondere Stern, den es nur einmal gab. Da sind die Weisen, die den Stern gesehen hatten und sagten, da muss etwas Besonderes passiert sein. Und dann Jesus in der Krippe fanden. Dann ist die Vision des Zacharias in Lukas 1, ab Vers 67. Aus Zeitgründen lese ich das nicht mehr. Und dann die Erkenntnis des Simeon, als Jesus im Tempel dargebracht wurde. Wo Simeon sagt, ich habe das Heil gesehen. Und auch das Betrachten des Lebens Jesu hier auf der Erde lässt uns erkennen, dass er Mensch und zugleich wahrer Gott war. Die Schöpfungsmacht Gottes verdeutlichte sich immer wieder in den Wundern, die Jesus tat. Ob es Heilungen waren, Totenauferweckungen, sogar solche, wo der Leib schon angefangen hatte zu verwesen, wiederhergestellt wurde. Ob es ein Hinwegsetzen über bestehende Naturgesetze war, zum Beispiel auf dem Wasser gehen. Ob es das Beherrschen der Naturgewalten war, Stillung des Sturms, oder ob es das tatsächliche Erschaffen von Neuem war, aus Nichts, Stichwort Brotvermehrung. In seinem Handeln und in seinem Sein beweist er, dass er Mensch gewordener Gott ist. Und er selbst sagt dies auch immer wieder von sich selbst. Bibelleser kennen alle diese Stellen. Johannes 14, Vers 9 bis 11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wo nicht so, glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Vers 9 muss ich noch lesen. Ich habe hier zu spät angefangen. Herr, zeige uns den Vater, sagt Philippus. Und er sagt, spricht Jesus zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist, wo nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Und in Johannes 10, Vers 30, sagte, ich und der Vater sind eins. Vers 33, da beschuldigten ihn die Juden, weil er sich selbst zu Gott machte, der du ein Mensch bist und dich selbst zu Gott machst. Also Jesus hat bezeugt, dass er Gott ist. Vers 38, nochmal die Wiederholung, tue ich nicht die Werke meines Vaters? So glaubt mir nicht, tue ich sie aber, so glaubet. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, doch den Werken, auf das ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Und in Vers 36 sagt er, ich bin Gottes Sohn. Nehmen wir auch alle die Ich-Bin-Worte von Jesus. Ja, ganz am Anfang seines Dienstes hier auf der Erde bestätigt sogar der Teufel, dass Jesus Gottes Sohn ist. Durch die Art der Versuchung. Wir haben vor einiger Zeit eine sehr eindrückliche Predigt darüber gehört. Aber auch in dieser Situation wiederum beweist Jesus durch sein Verhalten, dass er Gott ist. Und auch am Ende seines Lebens, in der Art seines Sterbens, müssen die Menschen erkennen, ja, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann, der unter dem Kreuz stand, sagte dieses. Matthäus 27, Vers 54. Und den letzten Beweis für seine Göttlichkeit lieferte uns Jesus dann durch seine Auferstehung von den Toten. Er ist der Herrscher über Leben und Tod, auch über sein eigenes Leben war Jesus der Herr. Johannes 10, Vers 17 sagt er, ich lasse mein Leben, niemand nimmt es von mir. Ich lasse es von mir und ich nehme es auch wieder. Jesus, wahrer Gott. Jesus Christus, wahrer Erlöser. dass dieser ewige Gott, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde, der vor allen Zeiten war, der in Herrlichkeit lebt und in einem Licht, wo niemand hingelangen kann, der König der Könige, der Herr aller Herren und wie immer man ihn noch beschreiben mag und wie immer er uns noch beschrieben wird, dass dieser Gott überhaupt Mensch wurde, hatte nur einen einzigen Grund. Und das war die Erlösung seiner geliebten Menschen. Die Erlösung von dir und mir. Jesus selbst sagt in Lukas 19, Vers 10, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Manche meinen, Jesus sei in erster Linie gekommen, um uns Gott zu verkündigen. Andere wiederum meinen, er sei gekommen, um viele gute Werke zu tun, uns ein soziales Engagement vorzuleben. Oder er sei gekommen, damit wir einen guten Freund bekommen, der an unserer Seite ist, der sich um uns kümmert, der uns seine Liebe gibt. Aber über den eigentlichen Zweck seines Kommens wird oft stillgeschwiegen. Warum eigentlich? Vielleicht nicht bei uns, aber doch so ganz allgemein. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns ewiges Leben zu schenken. Wer redet denn heute noch über Sünde und über die ganze Schrecklichkeit der Sünde? Wer nimmt sie noch ernst? Wer redet denn noch über Verlorensein? Wer redet denn noch über Hölle und ewige Verdammnis? Offenbarung lesen wir viel davon. Wer redet denn noch von dem Zorn Gottes? Gott ist doch ein Gott der Liebe. Er kann doch nicht zornig werden. Ein Zorn Gottes, der über uns bleibt, wenn wir die Erlösung nicht annehmen. Wer redet noch davon? Das sind doch unpopuläre Themen. Und wir haben Angst, von den Menschen belächelt zu werden, wenn wir solche Dinge in den Mund nehmen. Selbst unter Christen schleicht sich die Meinung ein, dass Gott doch nicht so brutal sein könnte und das alles wahrmachen könnte. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf unseren Missionseifer aus. Wenn ein kleines Kind mitten auf der Straße sitzt oder auf den Eisenbahnschienen spielt, würden wir das da nicht herunterholen? Aber wenn Menschen auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, auf dem Weg in die Hölle, dann bleiben wir untätig. Warum? Weil wir unter Umständen selbst nicht mehr davon überzeugt sind, dass es so ist. Aber die Bibel ist da ganz klar und eindeutig. Das würde das Kommen Jesu zur Farce machen. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott ist eben nicht nur ein Gott der Liebe, sondern er ist ein heiliger Gott und auch ein Gott des Zorns. Gott ist eben nicht nur Vater, sondern er ist auch Richter. Und sein Gericht und sein Zorn sind schrecklich, wenn wir nicht durch Jesus erlöst sind. Jesus, der ewige Gott, kam, um uns zu suchen und zu erlösen. Sein Programm war klar. Angekündigt wurde das schon in den ersten Kapiteln der Bibel, wo Gott zum Satan sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Eigentlich müsste das andersrum sein. Du wirst ihn in die Ferse stechen am Kreuz von Golgatha. Und dann wirst du ihm den Kopf zertreten durch die Auferstehung und am Ende aller Zeiten, wenn Jesus zurückkommt. Durchs ganze Alte Testament hindurch wird uns das deutlich gemacht, dass Jesus zur Erlösung kam. Bis hin zu den dann gar so deutlichen Worten in Jesaja 53. Bibelleser kennen auch diese Verse. Sollte man vielleicht sogar auswendig lernen, ich weiß es nicht. Ja. Doch wahrlich, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber bedachte zu seiner Zeit, dass er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes geschlagen ward? Die Bedingung, die er an unsere Erlösung stellt, ist einfach, nämlich die, dass wir an ihn glauben, dass wir sein Erlösungswerk als Geschenk annehmen, ihm nachfolgen und der Sünde eine Absage erteilen, soweit es möglich ist. Wir fallen immer wieder. Aber die Einstellung, die wir zur Sünde haben, muss sich ändern. Wir kennen alle diese einschlägigen Bibelstellen, die uns das mitteilen. Johannes Evangelium, Römerbrief, Epheserbrief und so weiter. Johannes 3, Vers 14 wird Bezug genommen auf eine Stelle in 4. Mose 21, ab Vers 4, wo das Volk Israel Gott wieder untreu wurde und Gott Schlangen in das Volk sandte. Und die Lösung war, wenn man von diesen Schlangen gebissen wurde, um nicht zu sterben, sollte Mose einen Stab aufrichten, an dem eine Schlange befestigt war. Und wenn man die anschaute, wurde man gerettet. Und das wird greift Jesus hier in Johannes 3, Vers 14 wieder auf. Und sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus Christus, wahrer Erlöser. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, worin sie gerettet werden können. Und 1. Timotheus 2, Vers 4 bis 6. Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Solches ist gut und angenehm vor dem Herrn. Bezug nehmend auf das, was vorher gesagt wurde. Und dann heißt es hier, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Also der einzige Grund, weshalb Jesus Mensch wurde, ist die Erlösung. Und er tat das, indem er für uns die Versuchung erduldete, indem er Leiden und Schmerzen ertrug, indem er unsere Sünde auf sich nahm, indem er unter unsäglichen Schmerzen sein Leben für uns ließ, um für uns von seinem Vater im Himmel getrennt zu werden, hinabgestiegen in das Reich des Todes und in das Reich der Toten. Das alles zu unserer Erlösung. Und das feiern wir nachher im Abendmahl. als Gedächtnis an das, was Jesus für uns getan hat. Hätte Jesus das nötig gehabt? Nein, ganz gewiss nicht. Aber seine Liebe zu uns, die trieb ihn dazu. Johannes 15, Vers 13 lesen wir: Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus möchte uns als Freunde haben. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, wenn du noch nicht weißt, wo du stehst, ob diese Erlösung für dich gilt, dann mach es heute fest, mach es heute klar. Und wenn du schon lange mit Jesus gehst, erneuere deine Hingabe an Jesus immer wieder, auch heute Morgen, vielleicht beim Abendmahl. In Römer 5, Vers 8 bis 11, und damit schließe ich. Da lesen wir: Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Jesus, wahrer und einziger Erlöser in dieser Welt. Amen.